palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
So, liebe FreundInnen des runden Leders, da sind wir wieder. Anfang der Woche, Zeit für Serie Amore. Mein Name ist Mario Rieke und am anderen Ende der Leitung Marius Soike.
Hallo, wie geht's?
Na? Ja, mir geht's super. Ich bin, nö, stimmt gar nicht. Vor zwei Minuten auch gesagt, ich habe den ganzen Tag Kopfweh gehabt schon. Ich habe Kopfweh. Und ich bin das ganze Wochenende unterwegs gewesen. So, aber ansonsten passt.
Cool. Aber so arbeitsmäßig, ja, ne? Also Mainz und keine Ahnung. Ich bin auch
Freiburg.
Freiburg auch noch, Alter.
Okay. In Freiburg ging's los. Also, nee, los ging's eigentlich um 5 Uhr am Samstagmorgen und endete um 0.30 Uhr in der Nacht von Sonntag auf Montag wieder in München. So ungefähr. Okay. Und dazwischen war ich in Freiburg und in Mainz. Und hab das ein oder andere Mal auf dem Hotelzimmer oder in der Bahn noch ein bisschen versucht, der Liebe zum Calcio nachzugehen. Das hat mal mehr, mal weniger gut geklappt. Aber deswegen habe ich ja dich. Wir unterhalten uns ein bisschen über italienischen Fußball, würde ich sagen.
So nämlich. Aber an dieser Stelle will ich nicht unterschlagen, dass was vor 2 Wochen nicht so gut geklappt hat mit einem Serie Amore Klassentreffen beim Altonaer Fußballclub von 1893. Das war jetzt umso besser.
Mhm.
Denn wir haben ja letzte Woche die Folge, die Roma-Saisonvorschau sozusagen bei Alles Totti mit Jonas aufgenommen. Und der ist Physiotherapeut beim Bremer SV und die waren zu Gast bei Altona 93 und dann haben wir uns am Zaun kurz getroffen, bisschen geschnackt, ich habe ihm Sticker gegeben und Jörn war auch noch dabei und Vito ist auch noch vorbeigelaufen.
Ach, hör auf.
Aber war nicht, leider nicht mal auf dem Foto mit drauf. Aber das war sehr cool. Ihr drei Legenden, liebe Grüße.
Mhm.
Ja.
Und da hast du ganz viel Wasser getrunken und bist deswegen sehr gut gerüstet in die neue Arbeitswoche gestartet.
Genau.
Okay.
So sieht's aus.
Sehr gut. Ich hab
auch gestern Abend nicht noch eine Käse- und Wein-Hafenrundfahrt gemacht.
Was man halt so macht.
Ja.
Käse- und Weinhafenrundfahrt. Okay. Nein, das klang jetzt voll tschatschi, wie ich das gesagt habe. Aber es waren
nicht so viele beige gekleidete Menschen an Bord.
So. Ich wollte gerade sagen, so beige gekleidet oder dann schon doch so. Marius, wie alt bist du?
22.
Okay. Ich wollte gerade fragen, ob du 45 bist und ein kariertes Kurzarmhemd trägst.
Natürlich.
Oh, schöne Weile.
Die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte.
Ja.
Ziemlich genau sogar.
Ja, so. Dann habe ich komplettes Konzept verloren, das nicht vorhanden war. Mhm. Doch, stimmt. Nick Nolte hat geschrieben, keine Saisonprognose. Doch. Aber das haben wir doch letzte Woche auch gesagt. Also er hat das unter die Folge kommentiert. Also, die Saisonprognose kommt am 2. September mit dem lieben Kollegen Christian Bernhard. Und die Trikotfolge dann in der Woche danach am 9.9. Also, jo. Und an dieser Stelle auch nochmal die Erwähnung, dass wir im Alles Totti-Podcast waren. Letzte Woche ist online das Ding jetzt. Roma-Podcast, da haben wir schon ein bisschen Saisonprognose und Hot Takes gemacht. Genau. Dann gehen liebe Grüße raus an Francesco und Fabio. Wir haben nämlich Vorschläge bekommen für den Folgentitel. Wollen wir das gemeinsam entscheiden? Hast du einen Favoriten?
Ich habe heute einen Text über Nico Pass geschrieben.
Ja.
Bei transfermarkt.de lesen.
Ja.
Deswegen bin ich eigentlich fast da, auch weil es geht ja um Baschirotto und der anderen nicht um Bonazzoli.
Ja.
Und Bonazzoli ist ja unser Star bei Comunio.
So.
Und ja.
Es ist halt schon geil, dass so unser 600k-Stürmer direkt mal das Tor des Jahres schießt, ne?
Ja, auf jeden.
Ja, ich finde tatsächlich von Fabio die Europa-Como-Titelvorschläge nach dem 2:0 am ersten Spieltag irgendwie auch ein bisschen ja, weit vorgegriffen. Aber.
Hä? Aber ja, ich meine, das sind ja auch Takes, die haben wir beide auch schon geäußert.
So. Aber ich finde auch mit Nico Pass müsste man eigentlich auch noch ein Passwortspiel machen. So wie er die Pässe spielt.
Ja.
Oder?
Mit seinem Pass nach Europa ist oder durch Europa ist ja quasi, was er sagt. Europa via Como, oder? Mit dem Pass durch Europa sind die beiden Vorschläge von Fabio.
So, ja. Und Francesco, der Vollständigkeit halber, Café Cremonese, solo con Paschirotto.
Das ist natürlich auch schön. Also es klingt wohl in meinen Ohren.
Absolut. Wie wir uns entschieden haben, das lest ihr, während ihr das hört. So.
Das habt ihr wahrscheinlich schon gelesen, weil ihr ja darauf geklickt
richtig,
habt.
So, ne? Kicktipp. Was ist da los, Mann? Also das haben sich Leute neu angemeldet und haben vergessen, den ersten Spieltag zu tippen. Also den zweiten und dritten Spieltag oder den vierten mal vergessen, aber den ersten Spieltag vergessen zu tippen.
Man kann noch alles aufholen, aber...
So. Nicht verunsichern lassen, jetzt rafft euch. Oh, weil wir gerade bei unserem Communio-Star waren, können wir sagen, wir sind vor den Montagsspielen auf einem guten Weg, den ersten Spieltag zu gewinnen. Ja? Und aber Selim Can Kayser hat sich gewünscht, dass wir in unserem Podcast mal Sachen zu Spielern sagen, die wir selber nicht haben. Nämlich zum Beispiel zu Noah Lang, ob man den kaufen sollte oder abwarten sollte. 12,5 Mios ist der gehandelt bei Comunio.
Also,
da würde ich auf jeden Fall einfach die Finger von lassen.
Ja. Also ich verstehe nicht, wie diese Preise sich zusammensetzen, weil zum Beispiel Bremer war bei uns auf dem Transfermarkt irgendwie für 4,5 oder so. Und das ist ja nun einer, der wahrscheinlich immer gute Noten bekommen wird, wenn er nicht verletzt ist.
Mhm.
Und sind Verteidiger einfach so viel günstiger als Stürmer? Gut, klar, Stürmer schießen Tore und so, ne? Weiß ich nicht. Aber 12,5 Millionen, das ist schon ganz schön doll.
Ja, weil De Bruyne war mit 22, ne? Also das sind irgendwie so Spielgeldpreise. Oh, apropos, hast du das Interview von Christian Heidel bei meinem Arbeitgeber mit der geschätzten Kollegin Christina Rann gehört?
Nee.
Ging es auch um, ob es hier Hollerbach 10 Millionen wert ist? Und hat Christian Heidel auch gemeint, so frei zitiert. Ja, weiß ich nicht, wer die Preise macht, ne? Vielleicht macht das transfermarkt.de und so. Fand ich aber schon auch spannend, dass einer in seiner Position dann nicht weiß, wer was wie für was man ausgibt. So. Aber.
Ja, also er ist ja immer so ein bisschen suffisant, habe ich das Gefühl. Echt? Aber immerhin nicht so, ich meine, er, Jonas Bolt hat mal, als er noch bei Leverkusen war, hat er die Marktwerte richtig, richtig rund gemacht. Weiß nicht, ob ihm das so gut getan hat in seiner Karriere.
Ja, du, ich weiß es auch nicht. Ich weiß nur, dass wir thematisch ein bisschen vom Weg abkommen die ganze Zeit. Aber das ist auch kein Problem.
Ja.
Denn
Hab ich Christian Bolt gesagt?
Nee, du hast...
Habe ich es richtig gesagt? Okay. Christian Heidel. So.
Christian Heidel und...
Jonas
Heidel und Christian Bolt. Komm, wir springen thematisch weiter. Also auf jeden Fall, Selim, also 12,5 für Noah Lang, der jetzt, so wie ich es mir das angeguckt habe, da Probleme hat, weil wenn Politano rechts spielt und links dann in der Systematik dann eher da McTominay rumläuft und wenn er mal reinkommt, dann vorne, also nee.
Der wird bestimmt seine Spielzeit bekommen, auch trotz Conte. Glaube ich. Aber es dauert vielleicht noch ein bisschen.
Und ich glaube, vielleicht ist Noah Lang tatsächlich so ein Champions-League-Spieler.
Ja, okay.
Gegen Ferencvaros.
Ja.
Je nachdem.
Das ist Donnerstag, Auslosung.
So ist es. Sprechen wir dann in der Saisonvorschau drüber, die wir dann nämlich nach der Auslosung aufnehmen. Mhm. So, da wissen wir dann schon, wer gegen die italienischen Teams spielt. Eine Frage galt es noch zu beantworten bezüglich der Trikots, welche nicht so oft getragen werden beziehungsweise nicht so populär sind von anderen Teams. Da ist unser einer sozusagen jetzt nicht der Polyester-Prinz, mit dem wir mal die Trikotfolge aufnehmen, aber einer, der vielleicht, muss ich mal sagen, sogar noch mehr Ahnung hat in der Anschaffung dieser Textilstücke. Und zwar der Tom, und der hat geschrieben, er holt sich die viele überwintert, direkt aus Italien. Aber da sollte man doch einiges an Erfahrung haben, schreibt er, weil extrem viele Fakes im Umlauf sind. Also die Retro-Trikot-Industrie ist ja eh auch ganz gut zugange. Ne? Und dann hat auch noch Hans Jörg wegen Serie A so ein Saisonheft geschrieben, Voglia di Calcio, l'album delle partite. Gibt viele Infos zum Kalender Serie A und Serie B. Guerin Sportivo empfiehlt er auch. Oh, und da hatte tatsächlich Manolo mir geschrieben, ich habe es jetzt, das habe ich gar nicht mehr mitgegeben, dass jetzt am vergangenen Wochenende, aber es ist eh schon vorbei, ne? Ist eh schon vorbei. Und zwar am Samstag soll es in der Gazzetta die Sportweek-Ausgabe mit Serie A-Special gegeben haben. Ich habe tatsächlich sogar an den Bahnhöfen geguckt, wo ich unterwegs war, unter anderem auch in Mannheim, wo ich gedacht habe, also wenn in Mannheim nicht die Gazette rumliegt, wo denn dann? Ja, aber habe sie nicht gefunden, leider. Vielleicht war die auch schon vergriffen. Jo. Dann hat uns Felix einen Tabellentipp geschickt, habe ich gesehen. Wenn ihr das auch machen wollt, könnt ihr das jetzt rund um die Saisonvorschau von uns auch machen. Die Auflösung gibt es dann aber erst später, weil urlaubstechnisch bedingt dann sozusagen das Sammeln der Daten von Marius sich noch ein wenig hinziehen wird.
Genau, also ein bisschen Zeit dafür. Aber das heißt nicht, dass man zu lange warten soll, dann vergisst man es nämlich. Ich spreche aus eigener Erfahrung.
Richtig. Jo, Michael hat uns noch den Tipp, kleine kurze Doku über die italienische Mafia und deren Einfluss auf die beiden Mailänder Vereine. Hä, verstehe ich nicht. Kann man bei YouTube sehen, packe ich euch in die Shownotes. Und herzlichen Dank an dieser Stelle schon mal. Stadionerlebnisse von Nick und Tobias sind am Start zur Serie B, aber die schieben wir, finde ich, mal nach hinter die Serie A, würde ich sagen, oder?
Ja.
Und pflügen erstmal durch den ersten Spieltag zu dem, was wir bislang gesehen haben. Der Meister hat eröffnet, der MVP hat eröffnet, Scott McTominay, 17 Minuten bei Sassuolo, erstes Tor der Saison, weil im anderen Spiel, das um 18.30 Uhr angestoßen wurde, und das können wir jetzt in einem Halbsatz abarbeiten, würde ich sagen, Genoa und Lecce trennen sich 0-0. Und da hast du dir die Highlights nochmal angeguckt, oder?
Ich weiß gar nicht, ob es welche gab.
Ich auch nicht. Ja, sah schon ganz gut aus, das, was ich da gesehen habe, im Zug sitzend bei Napoli und dann hinten raus, aber auch wieder halt solide runtergespielt. Die hatten noch 2-3 Chancen, das Ding auch höher zu ziehen. Kevin De Bruyne mit dem 2-0 übrigens in der zweiten Halbzeit. Dann haben sie noch so ein paar Großchancen liegen gelassen. Luca hat sich sehr geärgert, dass er sein erstes Tor nicht gemacht hat. Anguissa hat noch eine Großchance vergeben. Alles in allem ungefährdet souverän, würde ich da drunter schreiben.
Ja. Kevin De Bruyne mit einem Thorsten Frings EM 2004 Gedächtnisfreistoß. Und ich war überrascht tatsächlich, dass das konnte. So eine, also ohne zwei klassische Flügelstürmer spielt, sondern mit De Bruyne, Anguissa und McTominay zusammen startet.
Ja.
Aber scheint ja ganz erfolgsversprechend zu sein. Also warum nicht? Der Schotte ist einfach einer, der auf seine fast alten Tage, vielleicht ist er bei Manchester United einfach so klein gehalten worden. Jetzt explodiert das so alles aus ihm raus. Jetzt kann er plötzlich auch links außen.
Ja gut, Manchester United hat, glaube ich, schon in den letzten Jahren einige Spieler kaputt gemacht, oder?
Ja.
Apropos, heute noch kurz gelesen, Heulund-Thema bei Napoli jetzt doch auch.
Wobei. Ja, genau, weil Lukaku ja ein paar Monate, also 2-3 Monate mindestens ausfällt.
Ja.
Und Milan wollte den auch mal, oder ist zumindest mal da gehandelt worden, aber jetzt sieht das, also glaube ich, ganz gut aus mit Napoli, und das ist dann ja. Also wenn die den auch noch in der Hinterhand haben, dann auch fürs letzte Saisondrittel, ist schon ordentlich, ey.
Ja, definitiv. Und Vor allem, wenn so andere womögliche Konkurrenten direkt am ersten Spieltag patzen. Ah, Milan, Cremonese. Oh, das war jetzt übrigens auch ein Spiel, bei dem Stefan war, ne? Stefan hat uns geschrieben. Mhm. Im Übrigen, der hat einen Tripler gemacht, sozusagen. Sagt man das so? Unter euch auch Hoppern?
Stimmt.
Der war bei Milan, Atalanta und Inter. Und hat jetzt geantwortet, er würde, glaube ich, gerne ein Stadionerlebnis komplett machen, wenn er es direkt nach dem Interspiel schafft. Pass auf, wollen wir ihm eine Live-Sprachnachricht machen? Mhm. Hallo Stefan, wir sind hier mitten in der Aufnahme vom Serie Amore Podcast.
Hallo. Kann ich gar nicht hören.
Ja, ne? Kann dich nicht hören. Ich habe dich ja auf den Kopfhörern. So, schick uns das gerne alles direkt nach dem Interspiel heute Abend durch. Dann packen wir dich hier nach unserem Serie Amore Spieltag 1 Kompakt-Ding rein. Und die lieben Hörerinnen und Hörer wissen das jetzt auch, dass das noch folgt. Dann viel Spaß beim Spiel. Tschüss. So, hätten wir es auch erledigt. Wir können aber trotzdem kurz ein bisschen was sagen zu Milan Cremonese. Da erstmal Federico Baschirotto, Name schon gehört, na, mit dem 1-0 für den Aufsteiger in San Siro. Pavlovic noch in der ersten Halbzeit mit dem Ausgleich. Und dann aber Federico Bonazzoli mit einem Tor. Jetzt ist die Frage. Oh, hast du auch der Jubel von Baschirotto hat mir auch gut gefallen. Hast gesehen? Bodybuilder-mäßig? Bodybuilder-mäßig hat er kurz geflext.
So ist er, glaube ich, auch vorgestellt worden, so ein bisschen irgendwie in der Richtung.
Hat schon so ein bisschen was von auf dem Olymp stehen. Ja, das ist auf der einen Seite natürlich fürs Team aus Cremona hervorragend, mit dem Auswärtstreier in San Siro zu starten. Andersrum gesehen, fragt man sich natürlich schon so ein bisschen, aus Sicht Milans, geht das denn schon wieder los? Was ist deine Einschätzung?
Ja, ich bin da bei Marc eigentlich. Der hat seine Takes auch wieder geteilt bei Twitter. Mhm. Und willkommen in der Saison 25-26 ist sein erster. Und eigentlich, also so richtig angekommen sind sie ja noch nicht. Deswegen und den tatsächlich vielleicht nochmal zurückstellen. Aber absolutes Déjà-vu, das kann ich komplett nachvollziehen. Denn hinten fehlerbehaftet und vorne unkreativ. Das ist was man unter allen Trainern der letzten Saison auch erlebt hat, denke ich. Und also da hat Max Allegri anscheinend noch nicht das richtige Rezept gefunden. Modric als Regisseur, also war weder schlecht noch besonders gut, aber schon irgendwie so, man hat gemerkt, dass die versuchen da ihm natürlich die Ideen zu überlassen. Ich fand so ein bisschen, und das ist ja, passt ja dann auch wieder zur Milan-Saison von davor, da war das dann Reinders, der die Ideen hatte oder der gemacht hat. Und der keinen an seiner Seite hatte, der ihn so richtig unterstützt hat. Und das war jetzt mit Modric eigentlich ähnlich. Nur, dass sie natürlich auch ein bisschen andere Spielertypen sind, ist klar.
Ja, okay. Ja, ist deutlich zu wenig. Klar, Leao fehlt jetzt, da ist am Anfang erstmal auch mal, aber das kannst du jetzt irgendwie, finde ich, auch nicht als Ausrede gelten lassen. Nee. Vor allem nicht gegen einen Aufsteiger, bei aller Liebe.
Nee. Am Anfang gut im Spiel gewesen, dann zwei dumme Fehler von Pavlo, schreibt Marc noch. San Siro mit Grabesstimmung, so wird das schwer. Ja, das daran hat sich auch nichts geändert. Das passt auch zum Déjà-vu. Also der Boykott und so, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal so angedeutet. Rund um das Copa-Spiel hattest du das auch gesagt, glaube ich, ne?
Ja.
Das geht so weiter. Und dann hat er kein Aufbäumen gesehen. Das war leider alles ziemlich planlos. Und ja, so kann ich verstehen, wenn man bei Milan gleich schon so ein bisschen gefrustet in die Saison reingeht. Zumal das dann ja auch, also bei Højlund hat es nicht geklappt und bei Victor Boniface, der war sogar zum Medizincheck. Da haben sie aber gedacht, dass das doppelt gerissene Kreuzband von vor 7 Jahren oder so, das finden wir gar nicht mal so gut. Kannst wieder nach Hause.
Hm. Das ist an mir vorbeigegangen.
Ja. Also der war tatsächlich vor Ort schon. Ist auch gefilmt worden da und so, ist nicht ausgedacht.
Okay.
Jetzt holen sie wahrscheinlich den Konrad Harder, auch ein Däne,
ja,
von Sporting,
ja,
der aus der guten Jugendschmiede vom FC Nordsjælland stammt.
Ja, kannst du haben, dass das funktioniert. Allerdings ist das auch wieder so ein alten.
Ja, der ist 20 oder so, ne?
Das genau, und das ist halt wieder so dieses, ne, also holst du einen 20-Jährigen in ein Team, das funktioniert, der talentiert ist, aber holst du einen 20-Jährigen, der dann auf einmal die sogenannten Kohlen aus dem Feuer holen soll, ja, dann ist das eventuell auch immer einhergehend dann noch mit einer vermutlich relativ hohen Ablöse ein großer Druck, an dem in Mailand auch schon der ein oder andere gescheitert ist, der woanders funktioniert hat. Speaking of Charles de Ketelaere, auch Atalanta tut sich schwer gegen einen Aufsteiger, spielt nur 1-1 gegen Pisa. Auch da geht erst der Aufsteiger in Führung und dann ein Eigentor von Isakien, und aber Gianluca Scamacca trifft nach Wiederbeginn. Auch der.
Das haben wir vorher gesehen.
So. Und da hat der liebe Friedrich geschrieben, zwei Takes zu Atalanta gestern Abend, das kann was werden, war in der zweiten Hälfte erfrischend, hatten dann nicht das nötige Glück oder den letzten Punch im Abschluss. Scamacca macht ganz viel Bock. So, und wenn Scavini mit von hinten aufbaut, automatisch ist es ein höheres Level. Der spielt irre gute Bälle. Klar war es kein Gegner großen Formats, aber mal sehen. Fand er auch tatsächlich zweite Halbzeit ganz ansprechend. Jetzt nicht irgendwie so das komplette Juric-Fiasko. Aber wirklich, also ich versuche hier keine Overreactions zu machen nach dem ersten Spieltag, egal in welche Richtung so, ne?
Ja. Und dann steht im Endeffekt natürlich trotzdem nur ein Punkt gegen Aufsteiger.
Ja.
Der auch das erste, das 1-0 schön herausgespielt hat.
Ja. Absolut korrekt. Jo. Stefan haben wir gesagt, packen wir ganz ans Ende der Serie A-Blocks oder wollen wir ihn doch jetzt hier reinballern? Eigentlich, der war bei zwei Spielen. Dann können wir es hier rein.
Würde ja passen, weil also Atalanta und Milan, das war ja auch nicht am selben Abend.
Ja.
Und deswegen hatte ich das eigentlich schon extra davor gezogen.
Mhm.
Also hier vielleicht den Stadion-Erlebnis-Break.
Yes, da Milan, Atalanta und Inter. Da ist er uns dann sogar eins voraus. Ja?
Genau.
Da wissen wir nicht, was er jetzt dann hier erzählt. Abfahrt.
Hallo Mario, hallo Marius. Hallo liebe Serie Amore Community. Wie versprochen hier noch meine drei Stadionberichte. Aber zunächst möchte ich euch, Mario und Marius, danken, dass ihr mir meine Liebe zu dem italienischen Fußball wieder etwas auf die Sprünge geholfen habt. Damals, als ich angefangen habe, Fußball zu spielen, war die Serie A in den 90ern die beste Liga. Und so bin ich dann seitdem immer mehr oder weniger bei dieser Liga geblieben, und durch euch und euren Podcast habe ich da jetzt wieder einen viel tieferen Einblick. Und durch die verschiedenen Stadionberichte vom San Siro und den eigentlich in jedem Stadionbericht vorkommenden Anraten von jedem Besucher, das San Siro nochmal zu besuchen, bevor es abgerissen wird, habe ich mir dann gedacht, da ich jetzt eh in Italien Urlaub habe, versuche ich das doch auch mal einzurichten. Habe dann das Glück gehabt, dass an dem Wochenende jetzt dieses Eröffnungswochenende ist, wo ich noch in Italien bin. Und dachte dann, okay, ich bin in der Nähe von Mailand. Das soll nun so sein, dass das San Siro doch noch einen Besuch von mir bekommt. Und habe schon gerätselt, wann der Spielplan rauskommt und welches Team ich sehen kann. Und habe dann mit Freude festgestellt, dass tatsächlich beide Mailänder Clubs daheim spielen. Und habe deswegen auch für beide Spiele Karten besorgt, ohne zu wissen, wann diese dann genau sind. Tipps, wie man an günstige Karten kommt oder ähnliches, bin ich leider der falsche Ansprechpartner. Ich habe die über diverse Plattformen einfach bestellt. Kein Einlocken, AC Mailand oder Inter Mailand oder sowas. Und als dann klar war, dass ich für beides Karten bekomme, habe ich das Schlusswochenende so geplant, dass ich eben beide Spiele schauen kann. Und dann hat mir mein Bruder kurz vor der Abreise noch den Floh ins Ohr gehockt, dass man den Sonntag ja auch noch füllen könnte mit einem Spiel in Bergamo. Und da habe ich tatsächlich auch noch Karten bekommen. Und insofern habe ich jetzt diese Spiele AC Mailand gegen Cremonese, Atalanta Bergamo gegen Pisa und gerade eben Inter Mailand gegen Torino alle live gesehen. Bin ganz froh darüber, Bergamo noch eingeschoben zu haben, aber ich fange mal der Reihe nach an. Also am Samstag AC Mailand, erstes Mal San Siro. Wir haben in der Nähe ein Hotel, da sind wir heimgelaufen und sind in der Kurve Sud angekommen. Dementsprechend war dort ordentlich Betrieb. Noch was zu essen haben wir uns vorm Stadion besorgt. Ich glaube, das ist auch besser als im Stadion, würde ich so vom optischen Eindruck her sagen. Dann haben wir unsere Plätze aufgesucht und der erste Eindruck war, dass es doch extrem laut ist. Beim AC Mailand haben sie doch vorher auch sehr viel Musik laufen lassen und so und alles in einer großen Lautstärke, die dann aber während dem Spiel durch den Boykott der Kurve Süd dann doch sehr leise war. Einzig Cremonese hat, die Cremonese-Fans haben von Anfang an bis Ende unter dem Stadiondach in dem Gästeblock alles gegeben und hatten ja dann im Spielverlauf auch immer mehr Grund dazu. Das Spiel selbst, also da könnt ihr euch alle eine bessere Meinung machen. Am Ende ist es irgendwie leider so gekommen, wie man es hat können befürchten. Dennoch haben die Fans von Mailand Allegri bei der Begrüßung abgefeiert. Aber genau so hat dann leider auch der Fußball ausgesehen. Wie auch immer, die Stimmung, wie gesagt, wenig, da das Spiel dann auch keinen großen Anlass gegeben hat. Interessant war zu beobachten, dass so ein paar Ultras dann anscheinend auch keine Lust mehr auf Boykott hatten. Und irgendwann sind so kurz nach dem Beginn der zweiten Halbzeit so 4, 5 von denen bei uns in den Block gekommen und haben verschiedene Lieder angestimmt. Und dann haben auch alle im Block da mitgemacht. Das war so eine kurze Phase, wo richtig cool war von der Stimmung her. Die wurde aber dann jäh wieder unterbrochen durch das 2-1 von Cremonese und dann war mehr oder weniger Totenstille im Stadion. Insgesamt aber natürlich das San Siro extrem, extrem interessant, extrem groß. Und ich würde auch jedem Fußballfan empfehlen, da mal hinzugehen. Andererseits muss man sagen, vom Platz- und Sitzkomfort, Treppenaufstieg etc. pp. Ist das Stadion natürlich schon in die Jahre gekommen. Da war das am Sonntag in Bergamo, das natürlich eine ganz andere Hausnummer. Das Stadion ist ja größtenteils oder komplett, soweit ich weiß, neu gebaut. Da ist das schon wesentlich angenehmer vom Platz her, vom Raumgefühl her, vom Sitzen her. Da habe ich natürlich auch super Karten gehabt, direkt am Spielfeldrand. Und die Stimmung dort war wesentlich besser, obwohl es natürlich nur vielleicht ein Drittel der Zuschauer da waren, als jetzt im Vergleich zum San Siro. Was ich in Bergamo jetzt nicht weiß, vielleicht weiß da die Community mehr, irgendwie kam mir das so vor, dass da so jede Kurve für sich beansprucht, die Kurve schlechthin zu sein. Das war eher so ein Kanon als irgendwie ein Zusammenanfeuern der Truppe. Aber war dennoch sehr stimmungsvoll. Die haben auch die ganze Zeit durchgemacht. Die Pisa-Fans zwar auch, aber die wurden natürlich eindeutig übertönt von allen Atalanta-Fans. Auch die in den, also dort, wo ich saß, also in den Reihen, die waren auch alle voll mit dabei. Und ich weiß nicht, ob es am Spiel selbst lag oder an den Plätzen oder an was auch immer. Auf jeden Fall muss ich sagen, dass, also ich bin sehr froh, dass ich das Spiel noch eingeschoben habe, weil das war mein Favorit von allem drum und dran. Außer vom Essen, wobei ich da ehrlicherweise nichts dazu sagen kann, weil ich ganz bewusst da vorher schon in Bergamo was geholt habe. Und beim optischen Anblick des Essens im Stadion da auch heilfroh drüber bin. Ja, ich persönlich fand das Spiel halt auch am besten, am spannendsten als neutraler Beobachter, wenn man Fan ist, war natürlich der Abschluss von Inter mit dem 5-0 gegen Torino am besten. Und hier muss ich sagen, obwohl auch hier jetzt die Kurve Nord, soweit ich das jetzt in der Kurzrecherche mitbekommen habe, weil im Stadion selbst hätte ich, wenn ich wetten müsste, auch gesagt, dass die streiken oder boykottieren. Kann es aber hier nicht beurteilen, weil ich noch nicht bei einem anderen Interspiel war. Aber bei Kurzrecherche jetzt im Internet habe ich dann auch festgestellt, okay, da gibt es wohl auch einen Boykott. Aber Inter hat auch auf allen anderen Rängen wesentlich aktivere Fans, als das Milan hat. Zumindest habe ich das jetzt so wahrgenommen. Mag natürlich auch sein, dass es am Spiel liegt. Aber ich empfand das auch schon vor dem Spiel so, dass da mehr mitgemacht wurde. Auch die Einstimmung das ganze Prozedere vor dem Spiel war bei Inter irgendwie stimmungsvoller. Insofern kann ich jetzt im Nachhinein sagen, als wie gesagt, ich habe mit keiner der drei Mannschaften jetzt irgendwie Sympathien oder bin Fan davon oder ähnliches, aber natürlich guckt man sich ein Fußballspiel an und pickt sich irgendwie eine Mannschaft raus. So ganz neutral gucken finde ich dann irgendwie langweilig. Und dann habe ich halt immer zur Heimmannschaft gehalten und dann muss ich einfach sagen, war jetzt Bergamo definitiv mein Favorit. Das Stadion, wie gesagt, San Siro ist eine andere Hausnummer, vollkommen klar, aber ich würde, wenn man das Glück hat, so wie ich das jetzt hatte, immer Bergamo mitnehmen. Einfach als Kontrast auch. Und ansonsten weiß ich gar nicht, ob ich noch Tipps habe. Ich hätte noch 2-3 Fragen, fernab. Also eine betreffend noch Bergamo, wie gesagt, diese zwei rivalisierenden Fankurven, kann man fast schon sagen, ob das wirklich so ist oder ob ich da irgendwie was falsch wahrgenommen habe. Die einen haben auch weiße Hütchen aufgehabt, die anderen nicht. Ob das irgendwie was hat, keine Ahnung, das waren so Beobachtungen, die ich dort hatte. Und dann noch ganz fernab davon habe ich während dem Urlaub einmal eine siebtklassige Amateurmannschaft trainieren sehen. Die waren aber picobello ausgerüstet, also wie eine Profimannschaft. Nebendran hat der in A-Jugend trainiert, ebenfalls ausgerüstet wie eine Profimannschaft, also Trainingsklamotten an. Ich kenne das von meinem nur mit, man bringt selbst Trikots mit. Weiß nicht, ob das in Italien generell so ist. Vielleicht hat einer von euch da einen Plan. Das würde mich persönlich mal interessieren. Ja, ansonsten bin ich ein bisschen fertig mit den 3 Tagen. Insofern, wenn irgendwie noch Fragen sind oder sowas, dann kontaktiert mich. Marius und Mario haben ja die Kontaktdaten. Und bis bald.
Herzlichen Dank, lieber Stefan. Wir haben ergebnistechnisch noch zu vermelden, dass die Roma mit einem Sieg in die Saison gestartet ist. Brasilianisch, das 1:0 gegen Bologna, Wesley, 53. Muss man allerdings auch dazu sagen, dass es da deutlich auch Profi-Defensivreihen gibt, die das Tor vielleicht so nicht hinnehmen würden. Das ist schon, da ist die Einladung zweimal ausgesprochen worden.
Das stimmt, das stimmt. Bologna auch generell nicht den wachesten Eindruck gemacht, sag ich mal.
Ja, stimmt.
Wenn du den Nackenschlag hinnimmst, das Ciro Immobile, der hat von Anfang an gespielt, musste nach 30 Minuten schon raus und fällt jetzt auch erstmal 2 Monate aus mit einer Muskelverletzung.
Was ist das für eine Muskelverletzung, wenn er 2 Monate fehlt? Also ist nicht so der klassische Oberschenkel, ich habe es nicht gesehen, Oberschenkel hinten, sondern oder Oberschenkel hinten bei einem plus 35-Jährigen halt.
Ja, ja.
Kannst du haben.
Also Casale hat auch was, der fällt aber nur 4 Wochen aus, auch Muskel irgendwie.
Mhm.
Und aber Ciro halt, Cimobile, doppelt.
Okay. Ja gut, das ist natürlich alles andere als glücklich. Und dann...
Aber sonst generell, das, also Roma, weil wir ja auch, weil du ja Gasperini quasi schon rausgebeten hast.
Komm.
Also hat das, finde ich, also klar, da hat noch nicht alles gestimmt so. Aber es wirkte schon auf einem guten Weg und als hätten die Spieler so grundsätzlich verstanden, was Gasperini von ihnen mit seiner Idee möchte.
Okay, ja, fair. Kann man vermutlich auch von Como sagen, das war extrem stark zu Hause gegen Lazio 2:0 gewonnen. Duvikas und Nico Pas, die Torschützen nach der Pause. Und ja, da hat Nico Pas auf jeden Fall richtig gut aufgezockt. Michael schreibt dazu Wahnsinn, mit wie viel Energie Como spielt. Jeder Pass so dermaßen sauber. Nach einem Ballverlust mit vollem Pressing drauf. Immer anspielbar und körperlich total robust. Hot Take spielen um den Europa Cup, sollte es wahrscheinlich heißen, oder?
Ja.
Ja.
Und ich muss sagen, ich finde den Take gar nicht mehr so hot mittlerweile. Je häufiger ich ihn höre, desto weniger hot finde ich den Take.
Ich sag mal so, da müsste er jetzt ganz schnell sein, wenn er damit in der Kneipe noch als irgendwie großer Prophet und Fußballhipster durchgehen wollt. Weil, wobei, kommt drauf an, wie, also, wenn so jemand sich ein bisschen auskennt, dann müsste er da schnell sein mit dem Take. Und ansonsten.
Ja.
Irgendwo in der Sportredaktion beim Dritten von Öffentlich-Rechtlichen vielleicht auch noch in 12 Monaten. Huch, wo kommt denn Como her? Ne? Ja.
Ja. Falls der Podcast im Bayerischen Rundfunk, der Calcio-Podcast vom Bayerischen Rundfunk, da könnte dich ja mal anrufen dann.
Die Fiorentina war bei Cagliari zu Gast, genau wie der liebe Friedrich, der uns gerade vorhin schon noch schnell was eingetippt hat, nur schriftlich, weil es tatsächlich, ich darf ihn zitieren, wie hat er das mir geschrieben, achte nicht auf Groß- und Kleinschreibung, ich habe es gerade am Strand geschrieben, musste nebenbei Sandkuchen backen, also es ist legitim, dass da keine Sprachnachricht einging und eine, aber trotzdem finde ich großartige Erlebnisansammlung von ihm. Und das trage ich jetzt mal vor. Ciao a tutti, ciao Mario, ciao Marius. Als ich mich vor 4 Wochen gedanklich auf den jährlichen Familienurlaub einließ, überprüfte ich natürlich die Möglichkeit, ein Fußballspiel einer relevanten Liga zu besuchen. Nachdem ich letztes Jahr samt Anhang, Klammer auf, noch ohne Tochter, Klammer zu, beim SC Farense in der ersten portugiesischen Liga war, war die Grundlage geschaffen, dies zu einer Tradition werden zu lassen. Der auf Sardinien heilige und gottgleiche Chichi Riva meinte es gut mit mir und beschenkte mich mit dem Saisonauftakt Cagliari gegen die Fiorentina. Also überwachte ich wochenlang die Internetseiten des Vereins wegen Tickets vergebens. Auch euer Tipp aus dem Fragen-Podcast, mich auf Ticketplattformen anzumelden, brachte keinen Erfolg. Meine letzte Hoffnung war also der Besuch des Ticket-Office beim familiären Cagliari-Ausflug. Und siehe da, es gab noch 3 Tickets für das Spiel. Die Preise waren saftig. 95 Euro für mich, jeweils 75 für Frau und die 5-jährige Tochter. Boah, okay, das ist happig, ey.
Ja, ich dachte eigentlich eher, Kinder in dem Alter kommen vielleicht sogar noch umsonst rein. Ja.
Egal, Sardinien ist nur einmal im Jahr. Das Stadio Sant'Elia ist, wie zu erwarten, wenig modern, aber zweckmäßig und ganz okay organisiert. Die Plätze waren ziemlich mittig auf der Gegentribüne. Boah, aber 95 Euro für Gegentribüne im offiziellen Ticketshop ist schon irgendwas. Ja. Da musst du doch rot anlaufen hinterm Tresen, wenn das über den... Also. Neben uns waren weitere Deutsche. Okay, dann finde ich, kann man auch 150 nehmen. Was bedeutet, dass wir zielsicher in den Touristenblock gesetzt wurden? Okay. Also, die Hütchenspieler. Da wirst du abgezogen im Ticket Office. Auch egal. Es war das erste Stadionerlebnis für meine Tochter. Ich denke, ihr wird aber ihr erstes salziges Popcorn in Erinnerung bleiben, welches im Stadion gab. Oh ja, das kann mich dran erinnern. War bei meinem Sohn auch so. Da habe ich gedacht, was das denn soll. So erst mit großen Augen, geil, hier gibt es Popcorn und dann erster Griff rein. Nice.
Hast du aufgegessen?
Nicht, ich glaube, irgendeine zweite Halbzeit ist umgekippt. Ja, es war okay. Auch so, ich habe so ein großes genommen, weil es mir selber nicht klauen war. Und du kannst halt irgendwie nicht so einen Maxi-Becher da mit salzigem Popcorn essen. Nee. Also davor durstest du ja während des Essens. Zum Spiel. In den ersten 20 Minuten war Totenstille aus der Kurve Nord. Warum? Keine Ahnung. Vielleicht weiß es die Community. Oh ja, jetzt bin ich gerade tatsächlich szenetechnisch bei Cagliari auch nicht auf dem neuesten Stand.
Auf es gibt ja den Flo, heißt er, glaube ich.
Ja, richtig.
Ne? Unseren Cagliari-Ultra.
Mhm. Hier. Erklär mal. Auf dem Feld lief auch sehr wenig zusammen bei beiden Teams. Man merkte deutlich, dass Florenz die deutlich besseren Spieler hatte. Jedoch hatten die augenscheinlich wenig Bock auf Fußball. Lediglich Fagioli, der hat geliefert, auch für unser Communio-Team. Wirklich, Marius, ich bin stolz auf uns. Der war bemüht, Struktur ins Spiel zu bringen. Klammer auf, technisch und taktisch auch mit Abstand der beste Spieler auf dem Platz. Klammer zu. Die erste Halbzeit war, in Anführungszeichen, kann nicht Cagliari gegen will nicht Florenz. In der zweiten Halbzeit wurde dann Mandragora eingewechselt und man spürte direkt seine Aura. In meinen Augen eine super Ergänzung zu Fagioli, der die Technik mitbringt und durch die Füße und Präsenz von Mandragora ergänzt wird. Und so stand es bald 1-0 nach einer Halbfeldflanke, die Mandragora einköpfte. Jetzt wachte zum Glück Cagliari auf und wurde angetrieben von einem dominanten Jeremina. Aha. Mhm. Oh. Kurz ein paar Worte zu ihm. Unglaubliche Ausstrahlung, gewinnt jeden Zweikampf, egal ob am Boden oder in der Luft, treibt alle an. Ein Anführer, wie man ihn sich wünscht. Selbst Moise Kean hat gar kein Land gegen ihn gesehen. Dabei war er immer fair. Mitspieler, Gegner und Schiris respektieren ihn genauso wie er sie. Er hatte für alle ein Lächeln, trotz Ehrgeiz und Härte. Zu guter Letzt kam es wie bestellt, Freistoß 35 Meter zentral vorm Tor, Gaetano löffelt ihn rein, Luperto hält die Birne rein, 1-1, 90. plus 4, großartige Stimmung auf den Rängen und für uns ein mehr als gelungener Fußballabend. Danke Cagliari, es war mir ein Fest. An dieser Stelle herzlichen Dank an dich, mein lieber Friedrich, und Grüße gehen raus an den Kollegen Flottmeier, jetzt muss ich mal gucken, wo er mir das geschrieben hatte. Kollege Flottmeier, du erinnerst dich vielleicht. Der hat mir schön einfach mal ein Foto geschickt von Luperto, ist nämlich Panini Player of the Match geworden. Und falls ihr euch erinnert, unser lieber Redaktionshipster Lukas Flottmeier, Glück auf an dieser Stelle, hat er ihn in seine 11. Saison gepackt.
Ah,
Hipster Choice. Aber wird er wird direkt belohnt am ersten Spieltag. Ist okay für mich. Ne?
Ja,
sehr schön. Dann.
Gute Zeit am Strand noch auch.
Ja, auf jeden, ey. Genieß es, mein lieber Friedrich. Dann erzähl du uns noch kurz, was du vom Parma-Auftakt hältst. Ich sage es mal unabhängig vom Ergebnis. Gibt es da was man mitnimmt in die nächsten Wochen?
Rassisten sind Arschlöcher.
Oh, schon wieder, oder was?
Mhm. Ja, aus dem Parma-Block gab es Rufe gegen Weston McKennie. Verein hat sich auch schon dazu geäußert, will da mithelfen zu identifizieren und so weiter und so fort. Weiß ich gar nicht, ob ich es überhaupt schon mal mitbekommen habe, dass aus einem paar Mal Auswärtsblock sowas gekommen ist.
Ekelhaft.
Nervt.
Ja.
Ansonsten, zum Spiel. So schlecht fand ich es nicht. Defensiv eigentlich vor allem erste Halbzeit sehr, sehr ordentlich. Versucht, Nadelstiche zu setzen. Offensiv fehlte so ein bisschen Esprit und Kreativität. Also es hat sich im Grunde genommen nicht so viel spielerisch von dem unterschieden, was Parma unter Kivu angeboten hat. Es gab ein, zwei solide Möglichkeiten durch Pellegrino und einen anderen Spieler. Das habe ich jetzt gerade schon wieder vergessen. Und ja, aber halt nicht genutzt. Und Juve hat einen Kenan Yildiz, der beste Fußballer auf dem Platz gewesen ist. Und über 90 Minuten verschafft er sich dann irgendwann den Platz. Also wenn man diese Fähigkeiten auch im 1 gegen 1 und so weiter hat, dann ist es logisch, dass irgendwie mal Chancen entstehen. Und bei der einen geht er halt zur Grundlinie durch, spielt rein und Jonathan David hat dein Kollege am Mikrofon gesagt, also in der Zusammenfassung. Ich weiß gar nicht, was wird Carsten Fuß in denn ausgesprochen? Naja, auf jeden Fall steht er genau richtig und erzielt bei seinem Serie A-Debüt gleich sein erstes Tor für Juve. Dann hat Cambiasso wegen Tätlichkeit die rote Karte gesehen. Löwig fällt vielleicht ein bisschen leichter, aber gut, erwischt ihm halt durchs Gesicht. Ist dumm. Unabhängig vom Fallen, rote Karte in Ordnung, glaube ich.
Ja.
Und danach vielleicht ein bisschen übermütig geworden. Direkt alle einen Schritt weiter nach vorne. Und deswegen kann Juve sehr gezielt kontern, auch wieder über Yildiz und Vlahovic. Erzielt dann auch einen, also für sich, für sein eigenes Gemüt, würde ich sagen, Wirkungstreffer.
Ja. Wird ihm auf jeden Fall nicht schlecht getan haben, nehme ich mal an.
Also ich nehme jetzt mal unabhängig von dem Mist aus dem Block, nehme ich so gemischte Gefühle mit, sag ich mal. Denn ich hätte mir schon erhofft, dass man vielleicht offensiv ein bisschen mehr Konzept hat mit dem neuen Trainer, der ja auch so aus dieser Arteta- und Guardiola-Schule irgendwo herkommt. Ist für mich in Ordnung, dass die nicht Arsenal-Fußball spielen plötzlich so, aber naja.
Okay. Ja, es ist früh in der Saison. Die Punkte muss eventuell woanders holen, nicht auswärts in Turin.
Nee, klar.
Ja. Dann sind wir am Ende des Spieltags. Udinese Hellas hat jetzt hier keinen Platz gefunden. Inter Torino wurde ja vorhin von Stefan abgearbeitet. Da warte ich auf jeden Fall auf die Einsendung, weil der schon geschrieben hat, da muss er wohl auf jeden Fall. Gehen wir eine Liga tiefer und haben ein Stadionerlebnis anzubieten, sogar aus der Serie B und der Serie C. Wir starten mit dem lieben Nick, der sich sogar diesmal die Mühe gegeben hat, ein weiteres Mal neunmal aufzuzeichnen, auch aufgrund der Tontechnik und sogar selber ein bisschen was zusammengebastelt hat für euch. Also das appreciated ihr erstmal bitte. Mhm. Und wir gehen rein.
Ciao, liebe Serie Amore Podcast Community. Ciao Mario, ciao Marius.
Giallo rosso batte nel cuore, la città si accende d'amore, un solo grido si sente già.
Hier ist wie angekündigt und manche wahrscheinlich auch befürchtet. Wieder Nick, dieses Mal habe ich mir vorgenommen, ein bisschen auf die Tonqualität zu achten, deswegen lasse ich jetzt das Handy weg und probier's hier am Rechner. Ihr habt schon gemerkt in der Einleitung, ich war beim Serie B Auftakt der US Catanzaro gegen den FC Südtirol. Und das Spiel war, dürftige Leistung. Petrio Mello hat nach dem Spiel ein bisschen gepoltert, von wegen die Messlatte muss höher gehangen werden. Und das war wohl auch eine Art Fingerzeig in Richtung Polito, dass er als Teammanager da noch ein bisschen was machen soll auf dem Transfermarkt. Denn nach vorne hin ging ehrlich gestanden wenig, Körperlichkeit war kaum da, das Mittelfeld ähnlich schwach wie in der letzten Saison. Kaum, ja, Mittelfeld geschehen auf den Außen, die jungen Spieler teilweise komplett überfordert gegen ihre Gegenspieler, denn der FC Südtirol einfach mit Manndeckung komplett über den ganzen Platz und mit entsprechender Körperlichkeit mit weit über 20 Fouls und 2 gelben Karten, glaube ich, sind sie weggegangen aus dem Spiel. Catanzaro mit ganzen 5, glaube ich, also das oder 8. Ich glaube, das zeigt dann schon, wie die Unterschiede lagen. Und da, ja, war sportlich nicht viel zu holen für Catanzaro. Zumal der FC Südtirol dann auch nach einer Viertelstunde mit 1-0 in Führung ging, was ihn komplett in die Karten gespielt hat. Catanzaro musste da ein bisschen was machen, hatte den Wind dann nur noch gegen sich. Man kennt's in Catanzaro, die Stadt zwischen den Meeren, da ist der Wind ja dann doch öfter mal ziemlich heftig. Wenn ihr hier was hört, das sind die Hintergrundgeräusche aus dem italienischen Bergdorf, dem Kalabrischen, in dem ich aktuell jetzt noch 2 Wochen verbringen darf. Und lasst euch also davon bitte nicht stören. Vielleicht werden sie ja auch in der Nachbereitung entfernt, diese Geräusche. Schauen wir mal. Catanzaro, erste Halbzeit, wie gesagt, nicht viel. Ihr meldet mit dem Pausenpfiff die erste Halbwegschance. Da fehlt ein bisschen der Druck hinter dem Kopfball, dass da hätte mehr rauskommen können. Und dann war Pause. Nach der Pause hatte ich eigentlich gehofft, dass da ein bisschen was passiert in der Trainerkabine. Ist auch ein bisschen was passiert. Die Mannschaft kam ein bisschen, ja, engagierter raus, würde ich es mal nennen. Und vielleicht auch ein bisschen ohne diese Nervosität. Erste Heimspiel. Für viele, also für 3 Spieler in der Startelf, war es das erste Mal Serie B und dann im ausverkauften Girabollo mit der Stimmung der Massimo Cabraro-Kurve, die wirklich 90 Minuten Gas gegeben hat. Also insofern, vielleicht hat das auch ein bisschen was mit der Nervosität zu tun in der ersten Halbzeit und der Trainer konnte vielleicht unter Umständen was an diesem Thema ändern. Aber grundsätzlich auch die zweite Halbzeit dann, die Alessandro von den Außen dann in die Mitte gezogen. Ihr Müller spielte eh so ein bisschen als Achter, Zehner vielleicht. Also nicht ganz vorne im Sturm zentral, sondern hinten, hinter den Stürmern war so ein bisschen, ja, der Chef auf dem Platz, der so versuchen sollte, die jungen Spieler so ein bisschen, ja, zurechtzuweisen. Kann man es, glaube ich, ganz treffend sagen, denn er war dann doch öfters mal wenig entzückt und, ja, ziemlich lautstark unterwegs. Der Alessandro konnte vorne dann mal 2-3 Bälle festmachen, was dann schon gleich für ein bisschen Gefahr gesorgt hat. Am Ende musste ein Standard her mit einem Kopfball von Iomello. Der König hat wieder sein Tor gemacht und den Punkt gesichert, denn danach kam nicht mehr viel. Mit 1-1 ging das Spiel aus. Nach dem Spiel konnte man auf dem Nachhauseweg, ja, die Giallorossi-Fans viel und lautstark diskutieren hören. So richtig einig war man sich wahrscheinlich nicht, aber es ist halt auch, ne, der Transfermarkt ist noch offen und nicht nur Iomello hat nach dem Spiel Druck gemacht. Der Trainer hat schon letzte Woche nach dem Sassuolo-Spiel und ich glaube auch schon vor dem Sassuolo-Spiel so 1-2 Bemerkungen gemacht an Polito, dass er da ins Tun kommen sollte auf dem Transfermarkt. Es werden eigentlich für jede Reihe noch mindestens ein gestandener Spieler gesucht. Und wenn die da wären, wird er wahrscheinlich das Gesicht der Mannschaft und der Spielstil der Mannschaft dann doch deutlich anders aussehen. Dazu muss man sagen, dass ich bei US Catanzaro ein bisschen was getan hat im Sommer. Der Mister Caserta ist gegangen zu Brescia. Jetzt ist Aquiliani, so heißt er, glaube ich, richtig. Wenn nicht, verbessert mich bitte. Der neue Mann an der Seitenlinie. Und er in Gemeinschaft mit Präsident Notto vertreten einen anderen Transfermarktkurs wie im vergangenen Jahr. Als man sich zahlreiche Spieler geliehen hat, wurden dieses Mal junge Spieler verpflichtet. Talente unter anderem Liberati vom AC Milan, Rispoli wurde geholt. Seher wurde vom Olympique Marseille geholt. Also man hat ein bisschen was getan, hat auch ein bisschen was an Geld in die Hand genommen, die Spielern langfristige Verträge gegeben und hofft so halt dann demnächst durch höhere Transfererlöse eben irgendwie diese Schere Richtung Serie A oder den Top-Clubs in der Serie B schließen zu können. Schauen wir mal, was da rauskommt. Und dann gibt es Neuigkeiten zum, ja, zum Giravolo, falls es jemand da nicht mitbekommen hat. In der Sommerpause wurden Pläne vorgestellt, war ja schon längere Zeit die Rede von Umbauplänen. Eigentlich sollte im Sommer auch schon was passieren, dann hat man sich dagegen entschieden, weil man eben eh schon gerade mal 12.000, also knapp 13.000 Zuschauer zulassen darf. Dann ist das Stadion ausverkauft. Da hat man sich dann dagegen entschieden, jetzt noch die Kurve abzureißen und hat das Ganze auf das Saisonende verschoben. Dann soll die Kurve ans Spielfeld rangezogen werden. Dann ist halt auch keine Kurve mehr, sondern eine Geraden. Nun, richtiges Dach kommt da nicht drüber, wird in der Wand hinten dran hochgezogen. Und die Gegengerade soll auch ein Facelifting bekommen, dass die Stützpfeiler von der Tribüne runterkommen. Um ein bisschen was im Außenbereich des Stadions soll passieren. Aktuell wird am Trainingszentrum ein bisschen was gemacht. Also Präsident Noto, der jetzt, glaube ich, in sein neuntes Jahr, als Präsident, macht da einiges in Catanzaro, um den Verein nach vorne zu bringen, die Strukturen auf Profitum umzustellen. Das Ziel ist, glaube ich, schon ganz klar, man ist Kalabriens Nummer 1 und die möchte man bleiben und nach dem besten Falle demnächst auch in der Serie A.
Lo stadio è piccolo, la società, settori, classi e le diversità, come una città.
Kommen wir noch zu den Fans. Massimo Cabraro-Kurve, die Ultras Catanzaro gibt es seit 1973, wie es Elani ja auch verrät. Ist damit die älteste Gruppe in der Kurve. Dazu gibt es noch andere, kleinere Gruppen, wie die Tipsy Group zum Beispiel oder Firmamente, die auch relativ präsent sind, auch bei Auswärtsspielen sehr präsent sind. Ansonsten gibt es viele, viele Fanclubs noch, vor allen Dingen im Norden. Man muss dazu sagen, bin die Tage über eine Studie gestolpert von 1990, hat die eine Universität gemacht, Maikra oder so heißt die. Und in der wurde festgestellt, in den 70er Jahren war Catanzaro einer der Top 10 Vereine in Italien mit den meisten Fans. Das hat, glaube ich, nicht so ganz viel nachgelassen. Gerade wenn man in den Norden schaut, eigentlich jede große Stadt, Turin, Genua, Mailand, Bologna, Rom, überall gibt es mindestens einen Fanclub, eher mehr, die dann auch zahlreich zu den Auswärtsspielen kommen. So war es auch nicht verwunderlich, dass Catanzaro letztes Jahr der Verein war, der die meisten Auswärtsfahrer gestellt hat in der Serie B. Und aktuell, man merkt, es ist einfach Euphorie in der Stadt. Alle träumen davon, mit Iamello als Kapitän irgendwie nochmal in die Serie A aufzusteigen. Wie realistisch das ist oder ob man vielleicht eben den Plänen von Noto Zeit lassen sollte und vielleicht noch das ein oder andere Jahr abwartet, was eher so in meinem Sinne wäre. Ja, muss man mal abwarten, wie es passiert. Süditalien, heißspornig. Ihr wisst, wie es ist. Genau, das dazu vielleicht noch als kleiner Fun Fact. Die erste oder eine der ersten Frauen-Ultragruppen wurde auch in Catanzaro gegründet, nämlich Commando Girls. So nannten die sich damals, ich glaube 1983 oder 84 war das der Fall. Genau, das noch dazu. Und dann noch ein kleiner Schwung zu Südtirol, wer sich damit noch nicht beschäftigt hat. Da gab es einen Vorgängerverein, der irgendwie in den höheren Amateurklassen gespielt hatte. Der ist dann Anfang der 90er, Mitte der 90er in finanzielle Schwierigkeiten geraten, woraufhin ein paar Südtiroler Geschäftsmenschen dachten, das ist doch eine gute Idee, Profifußball nach Südtirol zu bringen. Und daraufhin hat man dann eben die Fußballabteilung des Vereins genommen, hat den FC Südtirol daraus gemacht und ja, mit mehr oder weniger glanzvollem Erfolg dann 2022 in die Serie B geführt, wo man bisher den Klassenerhalt geschafft hat. Und nach dem Auftritt von gestern Abend habe ich eigentlich auch wenig Zweifel, dass man auch in dieser Saison den Klassenerhalt schaffen kann. Für Catanzaro, ja, wird es darauf ankommen, was auf den Transfermarkt noch geht. Ansonsten wird es eine sehr, sehr schwere Saison, sollte es mit diesem jungen Team in die Saison so gehen. Genau. Dann bleibt noch der kleine Hinweis. Natürlich waren auch Fans aus Bozen da, also aus Südtirol. Ich habe im Blog selbst 19 Stück gelesen, habe aber heute auf einer Website vom US Catanzaro oder eine Seite, die sich mit der US Catanzaro beschäftigt, gelesen, dass 30 Menschen aus Bozen Tickets gekauft hatten. Das gab es auch schon im Vorfeld des Spieltags zu lesen. Wie gesagt, im Gästeblock waren es 19. Drei wirkten eher so ältere Fans, die mit dem Auto angereist sind. Der Rest einheitlich gekleidet und schwarz selbstverständlich, die dann entsprechend auf sich aufmerksam gemacht haben. Wobei viel ging da nicht. Ein paar Rufe gab es, ein paar Klatscheinlagen, aber im Großen und Ganzen natürlich total sinnlos, in Catanzaro zu versuchen, irgendwas anzusingen. Genau. Also, ja. Insofern trotzdem alle Ehren wert, an einem Sonntagabend, Spiel 21 Uhr, diese Reise auf sich zu nehmen. Das soll's mit dem Spielbericht US Catanzaro gegen den FC Südtirol gewesen sein. Was jetzt vielleicht noch nächste Woche ansteht, ich bin noch am Überlegen. Reggio spielt immer noch, wie gesagt, in der Serie D Coppa. Das Spiel ist aber Vorfall, also ist verlegt worden auf neutralen Platz nach Palmi. meinem Stadion ein bisschen vor Reggio. Weiß ich noch nicht, ob mich das so wahnsinnig jetzt lockt, auch wenn es ein kalabrisches Spielchen ist. Denn andernfalls könnte es sein, weil Vico Lamezia ist gestern weitergekommen, auch in der Vorrunde der Coppa. Und so wie es aussieht, spielen sie jetzt in der ersten Runde gegen Sampiasse. Das wäre ja dann sowas wie ein Lokalderby. Und das könnte unter Umständen, beide haben eine kleine Fanszene, eine kleine Ultraszene, könnte das ganz reizvoll sein, weil es auch vom Weg her nicht so weit ist. Schauen wir mal, wo es mich hintreibt. Wenn es klappt, werdet ihr, wenn ihr wünscht, auch hier von mir hören. In diesem Sinne wünsche ich euch dann ganz viel Spaß bei der Podcast-Aufnahme, Mario und Marius. Und ihr, liebe HörerInnen, liebe Serie Amore Podcast-Community, viel Spaß noch beim Hören. Und ich hoffe, ihr bringt dieses Jahr wieder viele, viele Spielberichte mit, denn für mich ist das so ein bisschen das Salz in diesem Podcast. Also ich höre sehr, sehr gerne den beiden Moderatoren zu, auch wenn sie Gäste haben, ist immer fantastisch und sehr, 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 sehr kompetent. Aber so ein paar Live-Stimmen, die dann von vor Ort berichten, das macht die ganze Sache noch runder. Also seid ermutigt, macht schlimmer wie das, ihr kann es auch nicht werden. Und ich hoffe, der Ton war jetzt deutlich besser und genau, ciao.
Siamo in tutta la strada, siamo.
Ja, ich kann den Nick da nur bestärken. Also her mit den Stadionerlebnissen. Und ja, die Tonqualität war sehr viel besser als beim letzten Mal, aber auch da konnte man es hören. Und ich finde es ganz großartig, lieber Nick, dass du uns das geschickt hast und dir so viel Mühe gemacht hast.
Auf jeden.
Liebe geht raus, Mann. So, dann gehen wir noch eine Liga weiter runter, Serie C. Tobias war in Rimini. Und auch davon gibt es einen Bericht.
Hallo Mario, hallo Marius, liebe Community. Hier ist wieder Tobias. Ich habe schon zwei, dreimal einen Beitrag Start und Erlebnis beigetragen. Ich war bisher zweimal in Bologna. Dies Jahr ging es wieder in die Emilia-Romagna zwischen Ravenna und Rimini. Bologna hat ja dieses Jahr bei der Roma begonnen. Ich wollte eh mal was Neues sehen. Und das nächste Stadion der ersten zwei Ligen wäre Cesena. Die haben allerdings bei Pescara begonnen. Dadurch war das jetzt für mich nicht möglich in der Zeit, wo ich in Italien bin. Und dann war mein Wunschspiel Sassuolo-Napoli. Ich habe mich rechtzeitig bei Viva Ticket angemeldet für Sassuolo und war dann in der Warteschlange. Nach 2 Stunden Warteschlange war ich dran. Es gab noch für einen Heimblock Tickets für ca. 50,50 Euro. Ich wollte das Ticket beifügen und dann haben sie nach der Fidelity Card gefragt. Meine Fidelity Card von Roma ging nicht, dann nur für Sassuolo Fans in dem Block. Also habe ich mir für 10 Euro eine Sassuolo Fidelity Card über Viva Ticket gekauft. Es kam auch direkt die Nummer per E-Mail an mich. Und ja, ich war aber aus der Zeit, wo ich online sein durfte, in der Warteschlange draußen, musste mich also wieder von hinten anstellen und war wieder ca. 2 Stunden in der Warteschlange. Nach 4 Stunden dann endlich dran, Tickets waren noch verfügbar in diesem Block, wollte ich direkt holen und leider nicht möglich, da meine Karte nach dem 30.06. war, das heißt, ich durfte kein Ticket kaufen. Ein paar Tage später wieder probiert. Ich war schon in Italien und tatsächlich gab es dann für die Haupttribüne Tickets. Aber das Ticket für Minimum 157 Euro und das war mir einfach dann zu viel, da ich weder zu Sassuolo noch zu Napoli als Fan der Roma eine unheimliche Nähe habe und ich auch einfach über 90 Minuten hätte fahren müssen. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich habe drauf verzichtet. Dann, was mache ich? Ich wollte auf jeden Fall ein Spiel mitnehmen. Und daher dieses Jahr The Place to Be war für mich die Serie G. Ich hatte, da ich zwischen Ravenna und Rimini bin, die Auswahl am vergangenen Samstag zwischen Ravenna gegen Campobasso oder Rimini gegen Gubbio. Und eigentlich war ich zuerst da favorisiert für Ravenna Campobasso, weil einfach der Gegner ein namhafterer Gegner ist, wenn man das so nennen kann, als Gubbio in dem Fall. Aber dann habe ich ein bisschen rumgesurft im Internet und habe dann festgestellt, dass es wohl Pläne gibt, dass es in Rimini nächstes Jahr ein neues Stadion geben soll und es dann wohl meine letzte Möglichkeit war, das aktuelle Romeo Neri Stadio noch einmal genießen zu können. Und als Fan der Roma hatte ich natürlich auch mit Rimini dann eine kleine Verbindung, da die Torwartlegende Franco Tancredi, der ja einmal Meister mit der Roma wurde und viermal die Coppa geholt hat, dort ein Jahr in den 70ern gespielt hat. Also wurde es dieses Spiel. Hab dann noch erfahren, dass die eine neue Besitzerin haben, sie mit 6 Punkten minus starten werden und es aktuell wegen der neuen Besitzerin ziemlich Ärger innerhalb der Fan-Community der Ultras mit dem Verein gibt. Ticket geholt, Haupttribüne ca. 23 Euro hingefahren, vor dem Stadion kann man locker parken. Kostenlos. Es gibt rundherum neben dem Basketballstadion, das direkt nebendran ist, auch eine kleine Verpflegungsmöglichkeit. Sehr lecker gegessen, gar nicht teuer. Und dann bin ich ans Stadion. Da war die Tageskasse noch offen. War auch überhaupt kein Problem. Es waren gefühlt 1000 Zuschauer da. Bei einem Stadion, was knapp 10.000 Leute fasst. Innen drin eine wunderschöne Bar, also man muss sich gar nicht außerhalb versorgen. Es gibt eine wunderschöne Bar innen drin mit fairen Preisen, das Bier frisch gezapft, 4 Euro zum Beispiel, auch Essensmöglichkeiten. Ja, ansonsten muss ich sagen, auf den Bildern sah eigentlich der Fanblock von Rimini immer total voll aus. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob das an dem Ärger derzeit zwischen Verein und der Fanszene liegt, aber der Block war ziemlich leer. Hatte ich erst anders gedacht, weil vor dem Stadion doch einige Ultras waren, auch zum Teil lautstark. Der lautstärkste war ein ca. 65-70-jähriger Ultra mit einer Größe von 1,50, der eigentlich Stimmung für 20 Leute gemacht hat. Ja, zum Spiel an sich kann man nicht viel sagen. Es war total langweilig die erste Halbzeit. Gubbio hat sich auf die Defensive verlegt. Rimini hat gefühlt 90% Ballbesitz, aber ohne irgendwie auch mal eine Spielidee zu haben, wirklich gefährlich vors Tor zu kommen. Die erste Chance hatte dann Gubbio in der ersten Halbzeit nach einem Konter, der aber am Tor vorbeiging. Dann das Spiel weiterhin verflacht. Die Spieler lagen die meiste Zeit am Boden bei jeder kleinsten Berührung und zum Ende der Halbzeit gab es dann nochmal einen Pfostenschuss von Rimini, schon in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, das war das Highlight. Ansonsten taktisch ganz, ganz schlecht, also gefühlt Amateurfußball in Deutschland. Die zweite Halbzeit begann so, wie die erste aufgehört hat. Bis dann Gubbio aus dem Nichts mit dem ersten Konter das 1:0 gemacht hat. Danach hat Rimini natürlich offensiver auftreten müssen und Gubbio hat sich weiter aufs Kontern verlegt. Ja, aber letztendlich blieb es beim 1:0, war dann aber in der zweiten Halbzeit zumindest ein wesentlich schöneres und besseres Spiel anzuschauen als in der ersten Halbzeit. Und ja, mitten auf der Haupttribüne waren so bei mir in meinem Block so circa 70, 80 Leute. Die Stimmung war da eigentlich ganz in Ordnung. Man hat wirklich so die Emotionen der Fans wirklich mitbekommen. Eine Herausforderung ist es überhaupt, an den Platz zu kommen, da mir auch rund ums Stadion niemand sagen konnte, wie ich an meinen Platz komme. Und ja, das hat eigentlich dann am Schluss dann doch relativ gut geklappt, aber die Karte, die Sitzplatzkarte, war wertlos, weil mein Sitzplatz gab es gar nicht und es war einfach dann freie Platzwahl. Ja, also wie man sich's erwartet, Serie G. Es war ein tolles Erlebnis insgesamt. Ravenna wäre sicherlich schöner gewesen. Da ging das Spiel 3-2 aus. Das wäre sicherlich ein bisschen besser gewesen, aber zumindest habe ich das Romeo Neri jetzt mitgenommen und kann dann Haken dran setzen. Die Sprachnachricht wurde jetzt länger, als ich erwartet habe. Tut mir leid, aber wie gesagt, für alle in der Community, wenn ihr ähnliche Pläne habt wie ich, besorgt euch rechtzeitig die Fidelity Card, um ins Stadion zu kommen und das auch zu bezahlbaren Preisen. Danke, macht weiter so, beste Grüße, ciao.
Ja, also ich finde, erstmal muss man sich überhaupt gar nicht dafür entschuldigen, wenn ein Stadionerlebnis ein bisschen länger wird. Also ab heute der Podcast auch wieder mit Kapitelmarken und wenn dann sogar noch so Service-Tipps mit dabei sind, ich bitte dich. Und mal irgendwie zu lang werden und nicht auf den Punkt kommen, da sind wir ja wohl beiden, Marius und ich, die größten Experten für. Von daher sei euch das auch gegönnt. Und ihr schickt uns Sachen ein und da sind wir dankbar und die Community ist dankbar. Nice. Danke, lieber Tobias.
Das muss ja auch zum Ton des Podcasts passen.
So. Ja. Zum Ton des Podcasts passt auch, dass wir das Outro dann nicht großartig in die Länge ziehen. Doch manchmal schon, aber nachdem wir heute am Anfang so lang rumgelabert haben, würde ich jetzt einfach sagen, nächste Woche gibt es die Saisonvorschau mit Christian Bernhard.
Genau, ich wollte sagen, klare Ansagen ohne viel Rumgelaber gibt es von Christian Bernhard.
So. In diesem Sinne freuen wir uns darauf, dass da mal wieder einer mit Fachwissen zu Besuch kommt und wünschen euch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Bis dann. Tschüss.
Ciao. Palla tagliata. Messa fuori, c'è Pirlo.